Das beschäftigt mich schon seit einigen Wochen. Das Stichwort ist gerade gefallen, die Sache mit dem Zeitgeist. Dass ich mich frage, was läuft hier eigentlich im Hintergrund in unserer Gesellschaft, in unserer Philosophie, in unserer Politik, global auch. Und bin dabei, so eine Predigtreihe darüber zu halten, über die dunklen Mächte. Die erste habe ich dabei, mit der war ich schon in mehreren unserer Gemeinden unterwegs. Die habe ich jetzt für euch auch dabei. Es war im Urlaub in Südtirol vor Jahren. Und ein Freund von mir, der war mit seiner Familie gerade mit dem Wohnmobil auch unterwegs, da hat er uns in Südtirol besucht. Er heißt Dieter, heißt immer noch so von Gestalt, ein Bär, überall nochmal ein paar Zentimeter drauf von mir, also richtiger Gerät, ja, Geschäftsführer, eigene Firma, Kit. Wir kannten uns, weil wir mehrere Jugendfreizeiten miteinander gestaltet haben von der Lieben seiner Mission. Jedenfalls, er besucht mich dort. Eines Morgens kommt er ganz verdattert und erzählt, er hat heute Nacht was erlebt. Und zwar, er ist heute Nacht aufgewacht und war total unruhig und hatte Angst und beklemmt. Es war ein Angriff dunkler Mächte. Das muss man wissen, er hat sich da damit ausgekannt, weil er hat schon viele Referate gehalten in Jugendkreisen damals und hat jungen Leuten versucht zu erklären, wie über Musik okkulte Inhalte transportiert werden. Also er hatte Ahnung von der Sache, Kid. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat, nachdem er selber nicht damit klarkommen ist, mittler in der Nacht, hat er seine Frau, die Hertha, sie heißt Hertha, geweckt und die beiden haben miteinander gebetet und war Ruhe. Und er hat noch weiter gesagt, er glaubt, dass in der Nähe von diesem Stellplatz, wo das Wohnmobil gestanden ist, dass da in der Nacht eine spiritistische Sitzung war. Die Sache mit diesen dunklen Mächten, Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir als Gläubige uns da ein Stück damit auseinandersetzen. Nicht der Faszination halber. Wir wollen auch diesen Mächten keine Ehre machen. Das wollen wir gar nicht. Die Ehre gehört Jesus, oder?
Ja, jawohl.
So ist es. Aber wir müssen den Feind kennen, damit wir merken, wo er uns das Bein stellen will. Wenn ich ihn nicht kenne, wenn ich nicht seine Tricks kenne, falle ich auf den Rhein. Auch als Gläubiger. Matthäus 8 ist unsere Bibelstelle heute. Matthäus 8, wer mitlesen möchte, Papierbibel oder bibelserver.de auf dem Handy. Das war der Werbeblock, bibelserver.de. Matthäus 8, 28 bis Vers 32. Jesus kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener, also vom See Genezareths Ostufer, heutiger Golan. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass keiner diese Straße entlang gehen konnte. Siehe, sie schrien. Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns zu quälen, bevor es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, dann lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach, fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Was lernen wir hier über die Art der Dämonen? Was lernen wir hier? Erstens mal steht hier, diese Männer waren, im Griechischen steht hier, daimonizomenoi, dämonisiert. Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr habt. Steht bei euch besessen? Habt ihr auch eine andere Bibelübersetzung? Was steht da noch? Die beiden waren? Haben wir noch eine andere Übersetzung als besessen? Nicht? Okay. Das ist eine sehr unglückliche Übersetzung. Weil besessen, also ich habe früher mal einen VW Käfer besessen. Das war mein Eigentum. Der hat mir gehört. Das war meiner. Ja? Und jetzt haben Bibelübersetzer versucht, dieses griechische Wort dämonisiert. Hier steht dämonisieren. Die waren dämonisiert. Jetzt haben sie versucht, dieses Wort zu übersetzen. Und haben dann das Wort besessen gewählt. Aber das bedeutet ja einen Besitzanspruch. Das bedeutet ja was mit Eigentum. Und damit ist dieses Wort dämonisiert ganz schön einseitig übersetzt. Und daher kommen auch manche schwierigen Auslegungen bezüglich Besessenheit. Hier steht nur, sie waren dämonisiert. Und die Dämonisierung kann verschiedene Grade haben, kann verschiedene Auswirkungen haben. Dämonisierung steht hier. Was steht noch hier? Die haben gelebt in den Grabhöhlen, die waren außerhalb vom Dorf. Menschen, die sich mit dunklen Mächten einlassen, gehen oft in die Isolation. Sie ziehen sich oft zurück. Grabhöhlen, manches spielt sich auf Friedhöfen dann auch nachts ab. Dann, sie waren sehr gefährlich. Menschen, die stark dämonisiert sind, können übermenschliche Kräfte haben, ja. Pastor hat mir erzählt, war im Gespräch mit einer dämonisierten Frau in einem Kirchengebäude und hat die quer durch den Kirchenraum, hat die einen Stuhl nach ihm geschmissen. Das hätte sie als Frau eigentlich gar nicht können. Dann, sie haben geschrien, Dämonen können schreien, Stimmen haben. Sie können die Stimme des Menschen verwenden. Sie können auch aus einem Menschen heraus in einer anderen Stimme schreien und reden. Dämonen können aus Menschen heraus reden. Wir gucken mal, was sie schreien und sehen. Zunächst mal, wie sie Jesus sehen. Das ist Hammer. Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Dämonen ist völlig klar, Jesus ist der Sohn Gottes, Gott und Mensch zugleich, eingeborener Sohn Gottes. Das ist gar keine Diskussion, für manche Christen ist das heute schwierig. Jesus ist der Sohn Gottes. Punkt. Bist du gekommen, uns zu quälen, bevor es Zeit ist? Was hören wir hier noch raus? Wir hören raus, sie wissen ganz genau, vor ihnen steht der, der am Ende der Zeit sie quälen wird. Ihre Wirksamkeit auf der Erde beenden wird und sie verbannen in die ewige Qual. Dieser steht vor ihnen, das ist Jesus Christus. Ist das nicht völlig klar? Und es steht hier, bevor es Zeit ist. Sie kennen, den Zeitpunkt weiß ich natürlich nicht, den wissen sie nicht exakt, aber dass der Punkt kommt, wo sie verurteilt werden und sie sind weg. Das wissen die Dämonen, dass Jesus hier die zentrale Person ist. Er ist der Sieger, der Herr aller Herren, der König aller Könige, Sieger über Dämonen. Ganz abgesehen davon, in Offenbarung 12 ist die Rede davon, dass es gefallene Engel sind. Offenbarung 12, 7 bis 9. Im Himmel war ein Krieg gewesen zwischen Michael und den Engeln und zwischen dem Drachen und seinen Engeln. Da war ein Krieg, aber der Drache und seine Engel haben verloren. Sie wurden rausgeworfen, sie wurden auf die Erde geworfen. Und dann heißt es, der Himmel kann sich jetzt freuen, weil der Teufel raus ist, aber die Erde kann Angst haben, denn der Teufel kommt jetzt auf die Erde und hat einen großen Zorn. Wieso? Satan hatte im Himmel gegen Gott rebelliert. Er wollte so stark sein wie Gott. Er wollte nicht immer nur das tun, was Gott ihm erlaubt und befiehlt als Engel, sondern er wollte über Gott drüber stehen. Hat Gott ihn rausgeworfen. Gott hat ihn nicht selber rausgeworfen. Er hat einen Engel geschickt, sagt, Michael, check mal die Lage. Gleich an dieser Stelle, wir sind manchmal in der Gefahr, dass wir denken, der Teufel und Gott wären auf gleicher Ebene. Wir spüren da manchmal so komisch. Als wenn die zwei einen Armdrücken miteinander machen würden. Das ist schon der erste Fail. Das ist schon die erste Veräppelung vom Feind. Er ist ein Engel gewesen, überhaupt. es ist schon grundsätzlich seine Dimension, die Hierarchie ist geklärt. Wir sehen das dann auch, da baten ihn die Dämonen, hier steht dann wirklich Dämon im Griechischen, leider wird es übersetzt mit böser Geist. Da baten ihn die Dämonen und sprachen, willst du uns austreiben dann? Und auch hier sehen wir, sie baten Jesus. Das ist ihre Machtstellung. Sie bitten Jesus um Erlaubnis. Das ist für uns entscheidend. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben, dann lebt er in uns durch seinen Heiligen Geist. Geschwister, wir müssen das in dieser Letztzeit, wir sind nicht in der Endzeit, wir sind in der Letztzeit, nach meiner Meinung. Wir müssen eine klare Machtstruktur und ein klares Herrschaftsverständnis haben, wem gehören wir, sonst gehen wir unter. Heißt, wir müssen klar wissen, dass Christus in uns lebt, in Gestalt seines Heiligen Geistes. Jesus sitzt als der Sohn Gottes zu Rechten des Vaters, und hat als seinen Stellvertreter seinen Heiligen Geist auf die Welt geschickt, in seine Kinder. Und lebt er in uns, dann sind wir auf der Seite des Siegers und haben seine Macht zur Verfügung. In seinem Namen zu handeln. In seinem Namen, in seinem Auftrag zu handeln. So lesen wir hier ein paar Eigenarten der Dämonen. Sie können also reden, sie können denken, sie haben Verstand. Sie gehen in Menschen, sie gehen in Tiere hinein, sie suchen sich ein Haus, eine Wohnung, um dort zu leben und dann dort ihr Ding zu treiben. Aber die Machtverhältnisse sind geklärt. Nächste Frage. Was sind die Ziele, die Tricks? Die Ziele, die Tricks des Feindes und der Dämonen. Zunächst ist es Rebellion gegen Gott. Er selber hat gegen Gott rebelliert, wollte über Gott stehen, Jesaja 14, Hesekiel 28. Und diese Rebellion gegen Gott, die pflanzt er jetzt in Menschen. In Offenbarung 12, 7 bis 9 heißt, dass er der Verführer ist, der Verführer. Er verführt die Welt, wörtlich steht dort, er verführt die Welt. Ja was, er führt sie weg von Gott, weg vom Schöpfer, weg vom Architekt des Lebens, weg von der einzigen Wahrheit. Und Rebellion, dass man nichts über sich duldet, keine Autorität über sich. Guck in unsere Gesellschaft, guck auf die Straßen der Großstädte Europas. Keine Autorität über sich dulden, selber Chef, selber alles wissen, selber regieren, alles selber bestimmen. Zorn, er kommt auf die Erde, hat einen großen Zorn, Offenbarung 12, 9, dieser Zorn auf Gott, weil Gott hat ihn besiegt, er weiß es, er hat keine Chance, er ist bereits verloren. Es sind Rückzugsgefechte und diesen Zorn, den bringt er auf die Welt. Zorn, Aggressivität, Unzufriedenheit, aggro drauf sein. Das hat auch zu tun mit Zerstören. Aus Zorn, aus Wut werden Dinge zerstört, auch von uns Menschen. Vor allem, wenn wir jähzornig sind. Jähzorn ist zum Beispiel ein Hinweis auf Dämonisierung, oft. Zorn. Dann alles Gute, was Gott gemacht hat, will er zerstören. Weil er kann nicht gegen Gott selber kämpfen. Das hat er ja probiert, das ging schief. Und jetzt will er alles kaputt machen, was Gott gefällt. Das sind seine Menschen, das ist seine Schöpfung. Das sind die guten Ordnungen, die das Leben aufrecht und lebenswert erhalten. Das zerstört er. Und die wesentliche Methode ist die Methode List. Hinter List. Epheser 6, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Epheser 6, Vers 10, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da kommt in einem Vers, sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Geschwister, wir müssen wissen, wem wir gehören, sonst haben wir keine Macht. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Listige Anläufe, im Griechischen steht hier das Wort Methodeia. Methodeia, das ist ein fieser Plan. Das ist ein Plan, um jemand aufs Kreuz legen, ist hier falsch, wie sagt man?
Aufs Glatteis führen.
aufs Glatteis führen, genau, jemanden dazu zu bringen, dass er fällt, dass er einen Fehler macht, dass er sich einen Nachteil einhandelt. Das ist sein Ding. Interessant, in Offenbarung 12, 7 steht dann, oder 8, der Teufel, die alte Schlange. Und da haben wir den Bogen von der Offenbarung, von der Schlange bis die ersten Seiten der Bibel. Genau dieses Tricksen, dieses Fiese, dieses Menschen an der Nase rumführen zu ihrem Nachteil. Forderung, hört sich das gut an. Paulus geht so weit, dass er sagt, Teufel kann sich verstellen. 2. Korinther 11, 4. Zum Engel des Lichts, da würde hier jetzt zur Türe würde einer reinkommen, mit strahlendem Licht. Dass wir rein äußerlich sagen würden, ein Engel, äußerlich. Das kann der. Aber weil Jesus in uns lebt, würden wir merken und würden sagen, Namen Jesu Christi, verschwinde. Ist uns das klar? Er ist listig. Wir gehen weiter. Wie kann eine Dämonisierung entstehen? Ich kann es nur mal anreißen, da wird der zweite Predigt dann drüber gehen. Aber hier mal angerissen, wie kann so eine Dämonisierung entstehen? Das kann einmal schlagartig geschehen. Ich habe da ein Zeugnis dabei. Manche kennen von euch den Klaus-Dieter Mauer, den Jugendmissionar. Er erzählte einmal eine Geschichte von einem Mädchen, das sich in einer Zeltmission entscheiden wollte. Für Jesus entscheiden wollte, aber nicht konnte. Aber blockiert war. Er betete mit ihr und irgendwann im Lauf des Gesprächs fiel ihm eine Kette mit einem Anhänger an ihr auf. Der Anhänger war ein kleiner Köcher. Er fragte, was das sei. Sie antwortete, dass sie als Kind sehr krank gewesen sei. Und ihre Eltern mit ihr bei jemandem waren, der ihr das umhing. Sie dürfe den Köcher nicht öffnen, sie wurde gesund. Der Teufel kann manchmal auch helfen. Das muss uns klar sein. Viele esoterische Angebote, gewinne Selbstbewusstsein, gewinne Selbstvertrauen, lerne dein Leben kennen, ja? Und vordergründig kriegt man da manchmal echt Hilfe. Klaus-Dieter Mauer fragte, ob er mit ihr den Köcher zusammen öffnen dürfe. Sie ließ es zu. In dem Köcher war ein kleiner Zettel, auf dem die Seele des Mädchens dem Satan verschrieben wurde, damit sie gesund würde. Und sie war ja gesund geworden. Sie wurde wieder krank. Aber ihr Herz gehörte ab da Jesus. Und im Gebet und im Kampf gegen die unsichtbare Welt des Satans wurde sie nach längerer Zeit gesund. Dämonisiert werden kann man durch eine einmalige Aktion, durch irgendwelche Kontakte mit spiritistischen dunklen Dingen. Man kann aber auch durch Gewohnheiten dämonisiert werden, durch langsame Gewöhnung mit Filmen, Bildern, Spielen, PC-Spielen mit Dämonen, Dragons, schwarzen Machthabern, Zaubersprüche schon bei Kinderbüchern. Man kann da langsam reinschlittern und langsam in der Seele geöffnet werden für immer mehr. Es ist tragisch. Woran kann man eine Dämonisierung merken? Nächste Frage, woran kann man Dämonisierung merken? Zuvor, bevor ich auf Geist, Seele, Leib eingehe, entscheidend ist, dass wir einen Gott der Liebe haben. Er sagt in der Schrift, Gott ist die Liebe, im ersten Johannesbrief. Er ist die Liebe in Person. Wir können es gar nicht fertig denken. Aber weißt du, weil er der Gott der Liebe ist, will er die Wahrheit sagen und ihn frei machen und will lösen von diesen fiesen Dingen, die zerstören. Und der Satan will am Schluss immer zerstören. Denken die Schweine im See. Also, woran kann man es merken? Im geistlichen Bereich, wenn eben hier das Mädchen, das konnte nicht beten, das Mädchen konnte sein Leben Jesus nicht anvertrauen. Da war eine Blockade. Das kann sich überhaupt äußern in einer Ablehnung gegen alles mit Bibel und Christ und Kirche und Gemeinde und so. Oder auch den Namen Jesus nicht aussprechen können. Wir sind gerade im geistlichen Bereich, ja. wo man da eine Dämonisierung merken kann, nicht glauben können, nicht beten können. Im körperlichen Bereich. Im körperlichen Bereich Dämonisierung, wo kann man das merken? Manche fallen in ihrer Andacht, im Hauskreis oder in ihrer Predigt, fangen die an und schlafen ein. Sind aber nicht müde. Der Feind will nicht, dass sie das Evangelium hören. Sie schlafen. Im körperlichen Bereich also schlafen. Dann es gibt diverse Krankheiten, wo wir das auch im Neuen Testament bei Jesus leben, dass Krankheiten in Kombination mit Dämonisierung auftreten können. Zuckungen, Lähmungen. In manchen Familien fällt einem automatisch auf, da gibt es ganz viele Todesfälle, da gibt es Selbstmord, mehrere. Da wäre dann zu fragen, in der Familiengeschichte zu schauen und zu suchen nach der Wahrheit und zu beten, Jesus, zeig uns, was ist hier dran, was läuft hier. Aber ganz wichtig, nicht alle Krankheiten haben einen okkulten Hintergrund. Ich wiederhole meine Aussage. Nicht jede Krankheit hat einen okkulten Hintergrund. Aber andersrum, es gibt's. Drittens, im seelischen Bereich Angstzustände, Albträume, nicht schlafen können, Verfolgungswahn, Schritte, die man hinter sich hört, psychische Störungen der verschiedensten Couleur, Zwänge, Süchte, Sucht. Satan ist einer, wo drückt, wo drängt, wo Sucht macht. Du musst und du musst und du musst nochmal, du musst wieder. Selbstverletzung, Markus 5 ist die Parallelstelle zu Matthäus 8. Da schlug er sich selber mit Steinen. Dieser Mensch, dieser Dämonisierte hier, ja, da steht geschrieben, Markus 5, da schlug sich selber mit Steinen. Selbstverletzung, SVV, selbstverletzendes Verhalten, ist ein Fachbegriff. Dann Selbstablehnung bis Selbsthass. Sexuelle negative Besonderheiten oder Abweichungen. Im Parallelbericht Lukas 8, da war der nackt, dieser okkulte Mensch hier, dieser Dämonisierte, war der nackt. Fluchen und lästern müssen. Aber auch hier im seelischen Bereich müssen wir nochmal aufpassen. Ich wiederhole auch hier, nicht alle psychischen Krankheiten sind okkult belastet. Ich wiederhole nochmal, nicht alle psychischen Krankheiten stammen aus einer okkulten Belastung. Aber sie können. Daran kann Dämonisierung erkannt werden an diesen Dingen. Schluss, wie kann man frei werden? Da ist jetzt die Frage, ob ein Mensch an Jesus gehört oder nicht. Grundlegend, Jesus hat seinen Leuten Macht gegeben über die Dämonen. Matthäus 10, Vers 1. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht. Macht. Über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Vers 7. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister. Hier steht wieder Dämon im Griechischen, treibt Dämonen aus. Wir haben von Jesus die Macht bekommen, Menschen von Dämonisierungen zu befreien. Nicht ich als Mensch kann das. Wir können das nur im Auftrag im Namen Jesu. Wenn Jesus uns einen Mensch über den Weg schickt, der dämonisiert ist, dann will Jesus durch uns diesen Mensch befreien, weil er den Mensch liebt. Und dann wird er uns diese Macht zur Verfügung stellen, Dämonen wegzujagen. Das ist biblische Lehre. Die Bibel war auch bei Jesus immer, das Verkündigen, das Predigen, das Lehren war immer verbunden mit Heilung und Dämonenaustreibungen. Das Gleiche hat er seinen Jüngern gegeben. Auch wenn wir es vielleicht nicht erleben, aber so steht es nun mal da. im Namen Jesu. Als sein Stellvertreter dürfen wir das tun. Zweitens, wir brauchen ein seelsorgerliches Gespräch. Wir müssen mit diesem Mensch reden. Es müssen die Dinge ans Licht kommen. Das Verheimlichen muss ein Ende haben. Sie müssen angesprochen, ausgesprochen, beschrieben werden. Dann muss Gott um Vergebung gebeten werden für die Schuld, dass man sich an Dinge gewendet hat, die ihn nicht ehren, dass man sein Vertrauen auf Dinge gesetzt hat, anstelle auf Gott gesetzt hat. Und wenn eben ein Mensch nicht zu Jesus gehört, werde ich zuerst sagen, möchtest du Jesus angehören? Willst du dein Leben Jesus anvertrauen? Sonst spät ich nicht mit dir. Ja, sonst spät ich nicht mit dir. Um Befreiung. Weil Jesus hat ganz klar gelehrt, dass, geht jetzt in der Feinheit zu weit, wenn Dämonen aus dem Mensch rausgeht, streift er durchs Land, sucht wieder irgendwo eine Ruhe und findet es nicht. Und dann sagt er sich, komm, wir gehen wieder zurück in mein Haus. Brutal, in mein Haus. Und dann geht er zurück und findet das Haus geschmückt und gereinigt, sagt Jesus. Und da geht er rein und nimmt noch 7 andere Dämonen mit. Weil in dem Haus niemand wohnt, weil in dem Lebenshaus niemand wohnt. Das heißt, entscheidend ist zuerst, dass ein Mensch sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und nur wenn der Stärkere ins Haus kommt, muss der Schwächere weichen. Sagt auch Jesus. Also wenn ein Mensch dämonisiert ist, er muss sein Leben Jesus Christus anvertrauen, sonst hat eine Austreibung keinen Wert. Das ist im Gegenteil, das ist mega gefährlich sogar. Dass ein Mensch sein Leben Jesus Christus anvertraut und dann schickt man die Dämonen weg. Wir fragen uns vielleicht, ja, okay, gut, wir sind doch hier alle fromm. Wir sind ja auch neben Frommern hier. Ich habe 13 Jahre meines Lebens in Frommern gewohnt, wisst ihr das, auf dem Hesselberg. Seestraße 110, Frommern ist für mich ein vertrautes Wort. Das war nicht negativ gemeint, gar nicht. Die Frage, was hat es mit uns zu tun, die wir zu Jesus gehören? Ich wiederhole nochmal. Die Schrift lehrt eindeutig, unser Leben ist wie eine Wohnung. Und der Paulus sagt es eiskalt, unser Leben ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Johannes 1,12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die auf seinen Namen vertrauen. Und da wohnt er in uns. Und Epheser 1 heißt, damit wir sein Eigentum würden. Sein Eigentum. Und dann besitzt er uns. Versteht ihr? Das Wort besessen, besitzen. Ja? Wir sind Eigentum Jesu. Wir gehören Jesus. Das musst du falsch geklärt haben für dein Leben. Oder im Kolosser schreibt er, wir sind versetzt von der Finsternis, sind wir versetzt in das Königreich des lieben Sohnes, Jesus Christus. In das Königreich gehören wir jetzt. Da sind wir als Einwohner. Nicht mehr Bürger und Fremdliche, sondern Mitbewohner. Unser Leben gehört Jesus Christus. Er lebt in uns in Gestalt seines Heiligen Geistes. Und deswegen schreibt der Paulus in Epheser 4, 27, erstaunlich, gebt nicht Raum dem Teufel. Prüft's nach. Epheser 4, 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Man kann das tun. Und ein Kapitel weiter, 5, 18, schreibt er, wird erfüllt oder ausgefüllt vom Heiligen Geist. Er lebt in uns wie in einer Wohnung. Ich weiß nicht, eure Wohnung wahrscheinlich auch. Meine hat mehrere Zimmer. Und er lebt in uns und will unser Leben umgestalten zu seiner Ehre. Peu à peu, Monat für Monat, Vierteljahr für Vierteljahr. So in sein Bild umgestaltet werden. Wir haben es vorhin vom Hermann gehört. Umgestaltet in sein Bild, exakt. Dass Stück für Stück meine Wohnung, mein Innerstes, meine Persönlichkeit in sein Bild umgestaltet wird. Und wenn dann ein Christ an einer bestimmten Stelle sagt, das will ich nicht, an einer bestimmten Stelle sagt, nein, hier will ich nicht verändert werden. An diese Stelle meines Lebens lasse ich Jesus nicht hingucken, das werde ich nicht verändern, das ist mir zu peinlich oder ich glaube das nicht, ich will das nicht, das würde zu große Konsequenzen haben, wenn ein Christ bockt. Das ist gefährlich. Betrübt nicht den Heiligen Geist, macht ihn nicht traurig, der Heilige Geist ist eine Person, er ist die gleiche wie Jesus, den gleichen Charakter. Er fühlt, ob du ihn schaffen lässt oder ob du sagst, bis er hin darf, schon weiter geht es dich nichts an. Mega gefährlich. Wir können es laut Paulus es zulassen, gebt nicht Raum dem Teufel. Von daher bleiben wir ganz eng mit Jesus verbunden. Und das heißt auch konkret, lassen wir ihn wirklich regieren über alle Lebensbereiche. Wirklich regieren, herrschen, darf er das bei dir? Hat er echt Zugang zu alle deine Zimmer, also der Rumpelkammer, zum Keller, zum Dachboden? Darf er wirklich regieren? Ist es ein tiefster Wunsch, veränder mich durch und durch, weil da, wo du veränderst, das kann bloß gut werden. Ich will das zu deiner Ehre. Und ich will ein Mensch sein, der, ich übertreibe mal vor, geistlicher Kraft strotzt. Okay, verstehe, aber hast du diese Sehnsucht? Dann lass ihn überall ran. Es tut manchmal weh, wenn er uns dann Dinge zeigt, die wir klären müssen. Manchmal sind es Dinge der Herkunftsfamilie, unserer Geschichte, die noch nicht geklärt, die noch nicht geheilt sind, die noch vor sich hin eitern. Große Gefahr ist zum Beispiel Nichtvergebenheit oder Unversöhnlichkeit, ist was vom Schlimmsten, wo Dämonen Zugriff kriegen können. Jesus sagt ja, da wo dieser Mensch dem anderen nicht die kleine Schuld erlässt, er wird den Folterknechten übergeben. Ja, no, das sind ja die Folterknechte. Unversöhnlichkeit, wenn du einem Menschen nicht vergeben willst, bist du auf dem besten Weg, dem Feind Macht zu geben. Ich sag's mal so ganz offen. Es geht nicht um Angst. Es geht doch gar nicht um Angst. Es geht darum zu verstehen, es gibt Dinge, die unserem Leben geistliche Gesundheit, geistliche Kraft rauben, wo er nicht mit uns weitermachen kann, wo er eigentlich will, aber wir blocken und bocken und blockieren ihn. Und dann kriegt jemand anders Zugriff. Ich habe ein paar Manuskripte dabei, ich lege sie nachher hin zum Weiterlesen oder Nachlesen. Augenblicke der Stille jetzt. Und zwar, hat dich der Heilige Geist vielleicht gerade an was erinnert, was du schon lang klären solltest? Red mit Jesus drüber, jetzt hier in der Stille. Hat er dich vielleicht an was erinnert, in deinem Lebenshaus, in deiner Wohnung, wo er schon länger mal gesagt hat, bring das Ding bitte jetzt in Ordnung, damit ich mit dir weitermachen kann. Und dass der Feind sein zerstörerisches Werk in dir nicht weiter treiben kann. Und andere von uns müssen sich vielleicht fragen, hast du jemals in deinem Leben einen Herrschaftswechsel vollzogen? Herrschaftswechsel, wer ist der Herr in deinem Leben? Also zwei Fragen. Menschen unter uns, die vielleicht noch gar nicht klar mit Jesus gehen, noch nie einen klaren Herrschaftswechsel vollzogen haben. Und tu es jetzt. Sag Jesus, ich will, dass du mein Chef, mein Gott bist. Und jemand anders vielleicht zeigt Gott dir was in deinem Leben, wo du wegräumst, denn dadurch kann er nicht weitermachen, aber der Feind kann dich stören. Ein paar Augenblicke der Stille, wo jeder alleine für sich beten kann. Jesus, du hast gesagt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch dich. Und danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, wo du gesagt hast, er ist der Geist der Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen. Du willst uns nicht beschämen oder in den Boden stampfen. Du willst Ungutes wegnehmen, rausnehmen, damit ein Segen weiter fließen kann, dass dein Werk weitergehen kann. Du willst befreien. Danke für dein Werk in uns, für dein Reden. Und danke, dass du für jede Lebenslage Weisheit hast und einen guten Weg, auch Neues einzuüben. Und Jesus, du bist der Herr aller Herren. Wir bekennen dich als den souveränen Herrscher, den Meister des Lebens. Du kannst alles Negative wegschicken. Es hat vor dir keine Chance. Dank sei dir. Amen.